Endlich ergibt sich mal die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Wo? Am kommenden Samstag, den 5. April, auf dem Anlegertag in München. Das Ganze ist kostenlos. Ich werde vor Ort sein. Man muss sich allerdings vorher online registrieren, um ein Ticket zu bekommen. Den Link zu dieser Online-Registrierung, den findet ihr hier in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Also, wenn ihr Lust habt, ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Gute und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Koste es, was es wolle. Ich denke, das ist noch nicht mal eine Übertreibung. Friedrich Merz will jetzt endlich Kanzler werden. Und das wiederum versetzt den einzig realistischen Koalitionspartner, die SPD, natürlich in eine wunderbar starke Ausgangssituation. Und aus dieser Situation heraus hat sie viele Teile der Bevölkerung, insbesondere aber auch uns als Anleger, mit ihren Steuerplänen in der vergangenen Woche schockiert. Genau darüber möchte ich heute sprechen und gerne meine Einschätzung darüber abgeben, wie es dann am Ende wirklich kommen wird. Legen wir los. So, zuerst einmal möchte ich um Entschuldigung bitten, dass ich heute die Empörung versuche weitestgehend rauszulassen. Es gibt zahlreiche Videos, Zeitungsartikel, Blogbeiträge, Podcasts und so weiter, die natürlich sich auch entsprechend der Aufmerksamkeit sicher sein können, weil sie sich hier maximal echauffieren. Was erlaube SPD mit ihren Plänen? In Scharen werden diejenigen, die das Kapital haben, das Land verlassen und so weiter und so fort. Darüber möchte ich heute auch sprechen. Es gibt nämlich historische Belege dafür, inwieweit das tatsächlich passiert. Also Anleger, Privatpersonen aufgrund einer steuerlichen Schlechterstellung dann wirklich das Land verlassen. Schauen wir aber gleich auf die Fakten, und zwar zuerst einmal auf die Fakten, die in Wahrheit noch gar keine sind. Die Vorschläge, die die SPD hier in der letzten Woche mit uns geteilt hat. Vorher aber. Es gibt viele, viele Theorien darüber, inwieweit niedrigere Steuersätze in bestimmten Kontexten die Wirtschaft angekurbelt haben in der Vergangenheit. Und das muss man, bevor man hier also Punkt für Punkt durchgeht und sagt, die SPD zerstört Deutschland, das muss man sich auch einmal betrachten. Denn am Ende des Tages sind wir alle für Investitionen. Und Investitionen und eine Wirtschaft, die dann dadurch angekurbelt wird, haben ja einen zeitlichen Versatz. Also ich finde es vollkommen richtig, vielleicht sollte ich das mal nach 1,45 sagen, damit nicht alle abschalten. Ich halte die Pläne der SPD für grotesk, ich halte sie für verkehrt und ich glaube, sie gehen in die vollkommen falsche Richtung. Aber grundsätzlich zu sagen, wie kann man nur höhere Steuern? Na, auf der anderen Seite, wenn du Investitionen forderst, muss es ja irgendwo wieder reinkommen. Ja, die Wirtschaft sprudelt ja sofort und dementsprechend musst du nur die Steuersätze senken und dann... Und das ist eben die große Frage. Was machst du in der Phase dazwischen? Und wir können ganz lange darüber diskutieren, ob die Vorschläge, die hier hinsichtlich zukünftiger Investitionen gemacht wurden, ob die wirklich zielführend sind. Ich habe hier schon ganz klar meine Meinung gesagt. Ich verstehe und ich möchte das jetzt heute gar nicht anzweifeln oder lange diskutieren. Ich verstehe, dass Europa auf eine gewisse Art und Weise aufrüsten muss. Ich habe zwar den Eindruck, das passiert alles wie bei so aufgescheuchten Hühnern und das ist auch nicht ganz zielgerichtet und vor allen Dingen ja auch nicht von langer Hand geplant, sondern da hat jemand auf der anderen Seite des Teiches gesagt, ihr müsst jetzt selber machen und auf der anderen Seite gibt es dann ganz, ganz viele Politiker, die jetzt gerade, und das macht mir, das sage ich ganz offen, auch ein bisschen Sorgen, das auch sofort in ihren Sprachgebrauch übernehmen. Wir müssen jetzt hier in eine Kriegswirtschaft eintreten. Wir müssen das Ganze umstellen. Warum sollten nicht auch Automobilunternehmen? Wahnsinn. Das lässt sich glasklar historisch belegen. In dem Moment, wo eine Wirtschaft auf Krieg umstellt, wird natürlich erstmal die Industrie angekurbelt. Das war aber nie nachhaltig, sondern hat fast immer für eine Phase der Depression gesorgt. denn das sind eben keine zukunftsgerichteten Investitionen. Es soll aber auch darüber hinaus noch ein paar mehr geben. Was ich nur sagen möchte, wann immer man formuliert, da sind die Steuern zu hoch, da sind die Abgaben zu hoch, muss man natürlich dann auch darauf schauen, wenn man gleichzeitig aber sagt, wir wollen auch nicht zu viele Schulden machen, irgendwo muss es herkommen. Und wir sind uns völlig einig, dass an dieser Stelle auch nur mal, also ich sage das jetzt schon pflichtbewusst, damit mir nicht zu viele Leute auf LinkedIn schreiben und sagen, wie kannst du nur? Wir sind uns völlig einig, dass das Kapital nicht richtig verwendet wird. So, bevor wir gleich auf die Punkte der SPD kommen und meine Einschätzung, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass hier dieser oder jener Steuersatz erhöht werden, schauen wir erstmal ganz kurz auf die historischen Beispiele, die dann belegen, dass niedrigere Steuersätze, das ist ja ein Plan, der derzeit nicht nur in Europa bei vielen verfolgt wird, sondern auch in anderen Teilen der Welt, dass der in bestimmten Kontexten dann tatsächlich die Wirtschaft angekurbelt hat. Es handelte sich dabei, bei den historischen Beispielen, die wir hatten, fast immer um Steuerreformen, die das Vertrauen gestärkt, Investitionen gefördert und die Kaufkraft erhöht haben. Das hat dann unterschiedlich schnell gewirkt. Wenn wir zum Beispiel in den 80er Jahren auf die Reaganomics 80er Jahre, also Präsident Ronald Reagan, er hat den Spitzensteuersatz, ratet mal, bevor ich es jetzt sage, ratet mal, wie der Spitzensteuersatz in den USA war vor Ronald Reagan. Wir sprechen über die USA, Wirtschaft in der USA. Machen wir bei Jeopardy Musik rein? Nee, machen wir, sowas machen wir nicht mehr. Er hat den Spitzensteuersatz von 70% auf 28% gesenkt. Über mehrere Jahre hinweg. Und die Unternehmenssteuer wurde auch gesenkt. Das Wirtschaftswachstum hat sich durchschnittlich auf 4,2% pro Jahr während der 1980er Jahre entwickelt in den USA. Es gab einen klaren Investitionsboom, das heißt erhöhte Unternehmensinvestitionen und auch einen höheren Konsum. Das war ein ganz großer Bruch und diese Vorstellung bzw. diese Heilung in Anführungszeichen der amerikanischen Wirtschaft ist im Prinzip heute nach wie vor, die Steuersätze sind sehr ähnlich, etwas, was dem Land ganz sicher gut getan hat. Es ist nicht wahrscheinlich nicht das Entscheidende gewesen, um die Investitionen hier zu erhöhen. Aber wenn man sich vorher, nachher anschaut, dann erkennt man einiges. Was man an dieser Stelle aber auch sagen muss, so viel muss jeder aushalten. Das war auch der Moment, wo sich die Gesellschaft immer weiter auseinander definiert hat. Das heißt also, vor den 80er Jahren gab es in den USA einen relativ großen Mittelstand und dieser Mittelstand ist immer kleiner geworden und die Gruppe derer, das kann man ja leicht messen, die zum Beispiel gar nichts hatten, von der Hand in den Mund gelebt haben oder sogar Essensmarken brauchten oder ähnlich, diese Gruppe ist kontinuierlich gewachsen bis heute auf eine in eine Gesellschaft hinein, die so gespalten ist wie noch nie. Das heißt nicht, dass ein anderer Weg oder wie man wahrscheinlich heute dann publikumswirksam irgendwo in einem Beitrag sagen würde, der sozialistische Weg richtig war. Das heißt nur, man muss wissen, wann immer man die Spitzensteuersätze senkt, dass das nicht der breiten Bevölkerung zugutekommt, sondern denjenigen zugutekommt, die davon besonders profitieren. Die sind aber tatsächlich für uns als Aktionäre die wichtigsten. Da sprechen wir in einer Folge am Donnerstag drüber. Wenn wir uns nämlich die amerikanischen Börsen anschauen, dann gibt es eine ganz interessante Korrelation zwischen dem Verbrauchervertrauen, zwischen dem Konsumverhalten und der Börse. Das heißt also, wenn die Amerikaner nicht mehr daran glauben, dass sich die Börse weiter positiv entwickelt, in der Spitze sind es bis zu 50% und das ist praktisch jeder Amerikaner, der sparen kann, ist auch an der Börse investiert. Und deswegen ist dieses Konsumentenvertrauen so, so wichtig und deswegen ist es auch sehr viel wichtiger als zum Beispiel in Europa, welches Vertrauen die Amerikaner in die Politik von Donald Trump haben. Das wird uns insbesondere im Jahr 2026 beschäftigen, darüber spreche ich hier am Donnerstag. Was allerdings da auch seit den 80er Jahren unter diesen Reaganomics gestiegen ist, ist die Staatsverschuldung und, ich sagte es bereits, die soziale Ungleichheit. Dann gab es nochmal ähnliche Reformen 2001 und 2003 unter Bush, George W. Bush. Die Der Einkommensteuersatz auf Kapitaleinkünfte, also Dividenden und Veräußerungsgewinne, wurde nochmal gesenkt. Die Einkommensteuer wurde für alle Einkommensklassen gesenkt. Das hat zu mehr Konsum geführt und es hat insbesondere die Wirtschaft auch nach dem Dotcom-Crash und nach 9/11 dann unterstützt bzw. recht schnell wieder ins Laufen gebracht. Auch hier, was war die Kehrseite? Zunehmende Staatsverschuldung. Und deswegen muss man hier schon mal festhalten, es gibt dann noch einen bzw. zwei Reformen, die man hier noch nennen könnte. Fast immer war es am Ende eben nicht die höhere Steuereinnahme, die zu viel mehr Konsum und Investitionen geführt hat, sondern fast immer war es der niedrigere Steuersatz, niedrige Steuereinnahmen, die dazu führten, dass die Staaten mehr Schulden aufnehmen mussten. So und auch unter Margaret Thatcher, ebenfalls in den 80er Jahren, hat den Spitzensteuersatz, also wir leben eigentlich in glorreichen Zeiten, wie hoch war der Spitzensteuersatz in Großbritannien vor Margaret Thatcher? 83%. Gesenkt auf 40%, Unternehmenssteuer wurden gesenkt, staatliche Betriebe wurden privatisiert. Ganz klar, in Großbritannien eine starke Rezession in den 70ern und danach hat sich die Wirtschaft erholt. Besonders im Finanzsektor und bei Dienstleistungen. Die Arbeitslosigkeit ist übrigens interessanterweise, das liegt auch an den Sektoren, relativ hoch geblieben, was ebenfalls, also die Kehrseite ist praktisch immer die gleiche, die soziale Ungleichheit ist gestiegen, die Schulden sind gestiegen. So, das nun mal zu dem Thema steigende bzw. sinkende. Man kann sich einfach nicht hinstellen und sagen, naja, wenn wir einfach nur die Zinsen senken, man muss eben auch sehr oft schauen, das sind eben auch Interessensverbände, das ist auch Lobbyarbeit, wenn man sagt, wenn doch nur die Steuern gesenkt würden für Unternehmen oder für Privatpersonen, dann ginge es der Wirtschaft besser. Das lässt sich zumindest historisch so nicht belegen. Dafür sind andere Dinge wichtig. Dafür ist das Vertrauen notwendig. Dafür ist insbesondere aber Investitionen wichtig. Und Investitionen werden ganz wesentlich nicht durch Steuersätze stimuliert, sondern durch die Rahmenbedingungen. Und das sind die Themen, das ist meine größte Kritik, die derzeit wieder überhaupt nicht angegangen werden. Also die schier unglaubliche und wahrscheinlich weltweit einmalige Pflicht zur Dokumentation von allem, was es überhaupt nur gibt. Unser Vergabeverfahren bei Ausschreibung. Der Konsum muss gestärkt werden. Aber das passiert natürlich auch nur, wenn man nachhaltig Vertrauen in eine Entwicklung hat. Also diese Standortvorteile sind in weiten Teilen nicht nur niedrigere Steuern, auch keine Frage, aber eben noch deutlich, deutlich mehr. Und das ist, was mir momentan total fehlt. Kommen wir aber nach dieser kurzen Einleitung zu den aktuellen Steuern und dem, was es für uns bedeuten könnte. Also zuerst einmal, na gut, dann handeln wir mal die ab, die alle betreffen und nicht nur uns. Da wäre die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, des reichen Steuersatzes und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Ich habe es hier, glaube ich, schon mal gesagt und ich habe keine Rückmeldung bekommen, hätte sozialistisches Gedankengut verbreitet. Also eine Vermögenssteuer, wenn wir über die Top 0,1 oder 0,5% sprechen, das wird die meisten von uns nicht betreffen, halte ich für nachvollziehbar, weil das die Profiteure sind der Entwicklung der letzten Jahre. Es ist ja nicht so, dass es dem Kapitalismus jetzt ganz furchtbar gegangen wäre. Also wenn wir über Vermögen größer 1 Milliarde sprechen, von mir aus ziehen wir das Betriebsvermögen ab. Ich halte es aber, das sagen im Übrigen ja rund um Warren Buffett in den USA, ich glaube fast 1000 Milliardäre. Ja, es wäre sinnvoll, wenn wir mehr bezahlen würden. Wir profitieren ganz wesentlich von diesem System. Lasst uns gerne hier dran teilhaben. Warum man ausgerechnet diese Gruppe gar nicht ansprechen mag, ich weiß es nicht ganz genau. Aber was ich klar sagen kann, ist, dass eine Vermögenssteuer ab 1 Million oder 1,5 Millionen, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ja hier die Spitzensteuersätze sowieso schon steigen sollen, dann auf 49% bzw. 47%, das halte ich für deutlich zu niedrig. ja, ein Handwerker oder auch andere Selbstständige, Einzelunternehmer, die ihr ganzes Leben lang arbeiten und dann eine Million angehäuft haben, die sind schlicht und einfach nicht reich, wenn das Geld für 20 oder 30 Jahre reichen muss. Also das ist irrig. Inwieweit das kommen wird, ich glaube, das ist Verhandlungsmasse. Ich kann es mir schwerlich vorstellen, dass Friedrich Merz in jedem Punkt, den er vorher angekündigt hat, beziehungsweise den er im Wahlkampf bei anderen kritisiert hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU in jedem einzelnen Punkt ihrem eigenen Wahlprogramm widersprechen möchte. Also die werden die Stimmung schon auch mitbekommen. Klar ist aber auch, er will es auf Teufels komm raus und wird wahrscheinlich bereit sein, viele Zugeständnisse zu machen. Denn was wäre die Alternative? Neu suchen? Tja, schwierig. Mit der AfD ist klar ausgeschlossen und wird nicht passieren. Und unter dem Aspekt Spitzensteuersätze, wahrscheinlich wird man sich darauf einigen, dass man sie zumindest nicht senkt. Das war ja eigentlich der Vorschlag, dass eine Senkung stattfindet. Dann gucken wir auf die Dinge, die uns direkt betreffen. Beginnen wir mit dem Punkt, der aus meiner Sicht tatsächlich man muss ja irgendwo auch nachgeben, am diskutabelsten ist. Also die SPD fordert, das hat sie im Prinzip auch in ihr, die SPD bleibt ihrem Wahlkampfprogramm oder ihrem Wahlprogramm relativ treu. Nur jetzt hat sie mit einem der schlechtesten Ergebnisse ever, oder war es sogar das schlechteste, ist ihr ganz offensichtlich klar, was für eine Verhandlungsmacht sie gerade hat. Die bekommt relativ viel durch für ihre paar Prozente. Sie fordert also die Gewinne aus dem Verkauf von nicht selbstgenutzten Immobilien nicht mehr wie bisher nach 10 Jahren steuerfrei zu erlauben. Und diese Steuerfreiheit, muss man sagen, ist auch unter Experten zumindest in der Vergangenheit umstritten gewesen. Also für wohlhabende Menschen ist es wahrscheinlich die einzige legale Möglichkeit, wirklich im großen Umfang in Deutschland Steuern zu sparen. Denn man kann ja für nicht selbstgenutzte Immobilien alles steuerlich abschreiben und dann kann man aber dennoch nach 10 Jahren den gesamten Gewinn steuerfrei vereinnahmen. Wenn das wegfiele, dann muss man zumindest mal im internationalen Vergleich konstatieren, dann wäre hier ein Vorteil weggefallen, den außer uns in dieser Form auch keiner hat. Ja, ich gönne doch jedem seine steuerfreien Gewinne und nach meiner Einschätzung über alles das, was wir hier sprechen, wird nicht rückwirkend zu verhandeln sein. Also wer steuerfrei eine Immobilie hat, der wird sie wohl ziemlich sicher dann auch zukünftig steuerfrei veräußern können. Das geht ja über den Zeitpunkt nach Verabschiedung dieses Gesetzes, wenn es denn verabschiedet wird. Ich kann mir vorstellen, dass die beziehungsweise die CDU das in dieser Form nicht zulassen wird. Das sind schon extrem große Verbände, die hier Sturm laufen werden. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es hier vielleicht einen Kompromiss gibt. Also zum Beispiel, nur für Neubauten, bei der die alte Regelung bleibt oder die Steuerfreiheit wird an weitere Bedingungen geknüpft. Und da ist einiges denkbar. Und man muss eben sagen, wenn man sich das anders anschaut, also an anderen Standorten, dann haben es Immobilienbesitzer hier relativ gut. Es geht ja nur um nicht selbst, wir sind uns völlig einig, bei selbstbewohnten Immobilien muss das bleiben. Das ist für ganz, ganz viele Anleger, zu viele Anleger, ihre größte Sparbüchse. Und dementsprechend, ich glaube, da wird sich auch die SPD nicht rantrauen. Wenn wir nach Österreich schauen, dann galt hier mal eine 10-jährige Spekulationsfrist, aber seit 2012 wird, korrigiert mich übrigens, wenn ihr in Österreich sitzt oder der Schweiz oder in Frankreich oder in Spanien, falls ich was Verkehrtes sage, ich recherchiere nach bestem Wissen und Gewissen. Also seit 2012 wird eine Immobilienertragssteuer in Österreich erhoben in Höhe von 30% auf die Wertsteigerung. Es gibt natürlich auch hier noch diese Altbestandsregelung. Das wird bei uns auch so sein. Ansonsten zerschießt es ja die Planung, auch die Altersplanung von vielen, vielen Menschen. Das erwarte ich nicht. Ich meine, in Österreich gilt für Anschaffung vor 2002, also dementsprechend gab es eben keine rückwirkende Maßnahme, galten pauschale Steuervergünstigungen. Schweiz. Die Grundstücksgewinnsteuer ist in der Schweiz, wie so vieles, kantonal geregelt. Das heißt also, in vielen Kantonen sinkende Steuersätze mit der Haltedauer teilweise deutlich reduziert oder sogar null, aber ab einer Haltedauer von 20 bis 30 Jahren. Es gibt also keine feste 10-Jahres-Regel, aber der Langfristbesitz wird begünstigt. In Frankreich sind Immobiliengewinne nach 22 Jahren komplett von der Einkommensteuer befreit. Nach 30 Jahren entfällt auch die Sozialabgabe. Großbritannien, kein genereller Freibetrag nach Haltefrist. Kapitalerträge aus Immobilien unterliegen der Capital Gains Tax. Es gibt aber steuerliche Freibeträge und Ausnahmen für Eigenheime, Principal Private Residence. Die sind steuerfrei. In Spanien ebenfalls keine feste Spekulationsfrist. Kapitalgewinne aus Immobilien unterliegen der Steuer. Aber, und hier sind eben diese Varianten im Spiel, die es eventuell auch bei uns geben könnten, wer über 65 Jahre alt ist und die Immobilie selbst genutzt hat, der kann komplett steuerfrei verkaufen. So, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich zu lang bin und wir kommen noch bei den entscheidenden Punkten an. Also, Immobilienveräußerung, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier gewisse Kompromisse gibt. Aber nochmal, das ist eine extrem starke Lobby hier in Deutschland. Von daher, da wird die CDU sicherlich kämpfen. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, wo man vielleicht nicht mehr ganz so sicher sein kann, ob sie kämpft, weil wir haben nicht die allerbeste Lobby, wir haben nicht die stärkste Lobby, obwohl es so sein müsste, denn wir sind die Einzigen, die das Rentensystem wirklich effektiv entlasten. Wir alle die, die fürs Alter vorsorgen. Und dabei geht es ja nicht darum, dass man dann freiwillig, wenn man denn entsprechende Bezüge hat, seine Renten oder Pensionen abgibt, sondern es geht für ganz, ganz viele darum, dass sie dann wahrscheinlich nicht zu Beziehern von Sozialleistungen werden. Und dementsprechend ist es natürlich, ich habe schon gesagt, ich habe keine Lust auf eine Empörungsfolge, obwohl mich vieles sehr empört. Aber ich möchte mir die Dinge angucken, die ich für realistisch halte. Und ganz offen, ich halte es für realistisch, dass die Abgeltungssteuer erhöht wird. In ihrem Wahlprogramm hat die SPD ja die komplette Abschaffung der Abgeltungssteuer gefordert und eine Versteuerung nach dem persönlichen Einkommensteuersatz. So habe ich übrigens begonnen. Das heißt, so war es mal. Ich meine, 2001 oder 2002 gab es das Halbeinkünfteverfahren. Das liegt daran, das muss man sich heute mal vorstellen, ja, die Hälfte von etwas ist besser als das Ganze von nix oder so ähnlich war das, glaube ich, Peer Steinbrück. Warum? Weil so viele Privatanleger schlicht und einfach ihre Einkünfte an der Börse nicht angegeben haben. Es gab sogar mal ein langes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht und ihr könnt euch, ich, der in erheblichem Umfang Steuern zu bezahlen hatte, ich hätte es mir nicht erlauben können, diese Steuer nicht zu bezahlen, weil das dann eben in dem Umfang alles andere als ein Kavaliersdelikt gewesen wäre. Da hätte ich richtig Probleme bekommen. Also, habe voll gezahlt und es gab dann von einem Professor, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, es gab ein Urteil, das endete am Ende vor dem Verfassungsgericht, in dem geklärt werden sollte, wenn so viele Leute an der Börse, Mann, das müssen Zeiten gewesen sein, ihre Gewinne einfach gar nicht angeben. Das wurde ja damals nicht von den Banken abgeführt, sondern man selber musste das in seiner privaten Einkommensteuererklärung, also 97, 98, 99, noch im Jahr 2000 war das genauso, musste man das selber angeben. Und wenn man es nicht angegeben hat, ja, offensichtlich war es dann für das Finanzamt echt schwer, das rauszubekommen. Deswegen haben so viele Leute das nicht angegeben, ihre Gewinne an der Börse, dass dieser Professor vor dem Verfassungsgericht also argumentiert hat, wenn die allermeisten das sowieso schon nicht bezahlen, dann sind ja diejenigen, die das machen, derart benachteiligt. Das heißt also, die sollten eigentlich ihre Steuer wiederbekommen. Das hat Ewigkeiten gedauert, das hätte für mich aber einen erheblichen sechsstelligen Betrag bedeutet. Ich habe immer so im Hintergrund, ich habe gehofft, dieses Verfahren geht ähnlich, damit ich immer noch darauf hoffen kann, dass da irgendwann mal große Gelder fließen. Naja, das Verfahren ging nicht ähnlich und es wurde dann entschieden, nein, nur weil ganz viele Leute Steuern hinterziehen, heißt das nicht, dass wir die Steuerehrlichen hier dafür belohnen müssen. Also, Es gab mal diese Versteuerung nach persönlichem Einkommensteuersatz. Und nun wird von der SPD gefordert, stattdessen eine Erhöhung des Abgeltungssteuersatzes von 25% auf 30% zu verabschieden. Plus Soli, das würde also bedeuten, dass die Steuerbelastung von Kapitalerträgen, also das sind die Zinseinkünfte, das sind Dividenden, das sind Kursgewinne, das läge dann bei 31,65%. Wahrscheinlich wird die Union dem so nicht zustimmen. Das ist halt hier Politikverhandlungen nach amerikanischer Art. Wir gehen mal voll rein und hoffen dann auf einen Kompromiss. Und ich wünschte, meine Einschätzung fiele anders aus, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich hier auf einen Kompromiss einigt und sagt, okay, dann lass uns irgendwo in der Mitte treffen, bei 27 oder, weil wir ja unrunde Beträge auch mögen, bei 27,3875. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, who the fuck knows, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also sicherlich nicht sofort, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier Verhandlungsmasse ist, wo die CDU eher noch nachgibt und damit uns dann einfach schadet. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, weil ich eben nichts von Maximalforderungen halte, es wird dann nicht funktionieren. Ich würde mehr Steuern bezahlen, wenn diejenigen, die wirklich fürs Alter vorsorgen, aber wirklich begünstigt würden. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel 200.000 oder 500.000 Euro hätten, die ich steuerfrei vereinnahmen kann nach einer Haltefrist oder 750.000 oder 1 Million. Viel mehr dürfte es nicht sein, weil es natürlich nicht darum geht, Reiche noch reicher zu machen. Also man kann nicht damit argumentieren, weil eben die allermeisten nicht über so ein Aktienportfolio im Laufe ihres Vermögens verfügen können. Aber dennoch erhebliche Freibeträge, die dann greifen, wenn man eine gewisse Haltefrist einhält. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass ein Trader, so wie ich es viele Jahre war, dass der steuerlich begünstigt wird gegenüber anderen, die ihre Arbeit verrichten, aber einen vollen Steuersatz bezahlen. Das kann ich nachvollziehen. Aber das sind ja die allermeisten nicht. Und wer hier wirklich fürs Alter vorsorgt, dem gehört eine steuerliche Haltefrist gegeben. Das kann ein Jahr sein, das kann aber auch von mir aus 3 Jahre sein. Das kann auch ein amerikanisches Modell sein, das halte ich ebenfalls für sinnvoll, also in einem gewissen Umfang diese Steuerfreiheit. Dann wäre es okay, wenn man den Steuersatz für diejenigen, die schneller rein raus handeln, erhöht. Ansonsten ist es wieder mal ein Schlag ins Kontor. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass man, so pauschal darf man das sagen, hier wirklich nicht versteht, worum es geht. Gleichzeitig wird ja das Rentensystem nicht angegangen. Aber das ist ein anderes Thema. So, und jetzt wird's schlimm. Und zwar für all diejenigen, und zu denen gehöre ich auch, die Kryptos haben. Die SPD will Gewinne aus Kryptoveräußerung genauso behandeln wie andere Kapitalerträge. Das bedeutet also, unabhängig von der Frist wäre Abgeltungssteuer fällig. Momentan ist es ja so wie bei physischen Edelmetallen. Gewinne sind nach einem Jahr steuerfrei. Ich glaube, dass das kommen wird. Ich wünsche es mir nicht. Der einzige Vorteil wäre vielleicht, dass dann endlich diese schwierige Dokumentation wegfiele. Also für all diejenigen, die kurzfristiger mit Kryptos handeln, müsste es dann zwangsläufig so sein, dass die Abgeltungssteuer auch abgeführt würde. Ganz klar. Das wird allerdings sehr, sehr schwer, glaube ich, weil so viele Broker ja gar keinen Sitz in Deutschland haben. Das könnte Broker mit Sitz in Deutschland beziehungsweise börsengehandelte Kryptos oder die Anbieter eindeutig begünstigen, denn dann hättest du einen echten Vorteil. Das gilt natürlich auch im Aktienbereich. Also wenn man bei einem ausländischen Broker seine Aktiengeschäfte macht, dann muss man seine Gewinne auch selber angeben. Und die Betonung liegt auf muss, denn man ist hier eindeutig gläsern. Also das fällt jedem auf die Füße, der sagt, naja, vielleicht merkt es ja niemand, wenn ich meinen Broker in England oder den USA habe. Versprochen, das geht schief, nicht machen. Aber ich glaube, die Lobby für Kryptos ist hierzulande so schwach, dass die Union denen noch am ehesten zustimmen wird. Steinigt nicht den Überbringer. Es ist nur meine Einschätzung, dass man hier sagt, ja, ja, es betrifft ja auch nicht so viele. Halte ich auch für verkehrt. Ich denke auch, dass man dann klären müsste, nochmal das Thema aufgreifen müsste, wie ist das eigentlich mit den, das war doch mal eine Einschätzung als Commodity. Also es wird nicht so schnell kommen, glaube ich. Denn die Klagen, die, also die, was ist Bitcoin überhaupt, müsste dann nochmal geklärt werden. Und ob Deutschland dann einfach eine ganz andere Einstufung vornehmen kann als die meisten anderen Länder der Welt, das passiert alles wahrscheinlich nicht in den nächsten 6 Monaten. Es wäre allerdings auch gerade im Finanzbereich, Stichwort Verrechnung von Verlusten und so weiter, nicht das erste Mal, dass man sagt, dann beschließen wir das einfach, können ja immer noch die Gerichte später zurücknehmen. Das ist zwar hochnäsig und eine absolute Frechheit, es ist aber in der Vergangenheit passiert. Ich bin hier nicht so bullisch, auch hier muss man aber sagen, das betreffe neue Käufe. Ich werde hier im Podcast, schöne Grüße übrigens an Ralf Boos, mit dem ich dazu geschrieben habe, der sich auch schon Gedanken gemacht hat. Er hat sich ja hier in ein bzw. 2 Podcast-Folgen geoutet als großer, er hat einige Bitcoins, sagen wir mal so. Für ihn wäre das etwas sehr Relevantes. Ich glaube, alles, was in der Vergangenheit liegt, wird da unangetastet sein. Aber es gibt natürlich dann den ein oder anderen Gedanken, das hatten wir so ähnlich ja schon mal bei Aktien im Jahr 2001 bzw. 2002, als die dann mit einmal unter Abgeltungssteuer belegt wurden. Also es gibt da natürlich einige Gestaltungsmöglichkeiten völlig legaler Natur, die man dann vornehmen kann. Stichwort Gewinne realisieren und dann wieder neue kaufen. Besprechen wir aber, wenn es soweit ist. So, und dann kommt noch etwas. Das ist einfach, ach Gott. Ich will doch hier nicht einfach nur rumgeifern und sagen, wie kann man nur pipapo. Aber es gibt eben so Punkte, Finanztransaktionssteuer. 0,2% sollen es sein beim Kauf von Aktien ab 1 Milliarde EU-Euro Marktkapitalisierung. Das ist, was die SPD will. Diese Steuer soll in Abstimmung mit EU-Partnern eingeführt werden. Einige Länder haben ja so eine Steuer, beziehungsweise haben sie schon mal gehabt. Frankreich, Italien, aber oh komm, Fiete Merz, der ist ja nun lange genug in dem Business gewesen, um zu wissen, das ist einfach ein enormer Aufwand, der hier entsteht. Ein relativ überschaubarer Ertrag. Und wie viele haben es dann schon wieder eingestampft, weil es schlicht und einfach keine wirklich relevante Maßnahme ist, die hier einen Vorteil bringt. Also das, was man hier an Einnahmen hat, rechtfertigt häufig nicht den Aufwand. Deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass man sich bei der Finanztransaktion, so sicher wie ich mir bin, wahrscheinlich kommt es genau andersrum, dass man sagt, bei den Kryptos könnte sich die Versteuerung ändern. So einigermaßen sicher bin ich mir, dass es eine Finanztransaktionssteuer nicht geben wird. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So, und jetzt noch zum Abschluss, was ich hier an Beiträgen gelesen habe. Da steht sehr häufig als Fazit, wenn das so kommt, dann die SPD treibt jegliches Kapital aus dem Land. Die Menschen werden in Scharen das Land verlassen. Und ich habe zum ersten Mal, da möchte ich aber heute nicht drüber sprechen, zum ersten Mal Gedanken im Kopf gehabt in den letzten Tagen. Vielmehr waren es nicht, weil ich dachte, wenn das passiert, wir sprechen hier aber im Wesentlichen über politische Entwicklung, nicht so sehr über steuerliche Entwicklung, obwohl ich es für verkehrt halte, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Dann weiß ich nicht, ob ich das als meine Heimat ansehe. Aber ganz ehrlich, weglaufen bringt dann auch nichts. Dass aber Menschen im großen Stil ein Land verlassen, weil die Steuern steigen, da kann man ja mal drauf schauen. Denn dafür gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Für Länder, in denen die Steuern gestiegen sind. Und wie haben dann die Menschen darauf reagiert? Und ich kann es in Kurzfassung machen. Ich habe praktisch keine ganz wenige belegbare Fälle gefunden, in denen Massenabwanderung tatsächlich durch höhere Steuern ausgelöst wurden. Es sind wirklich nur wenige, wo man überhaupt irgendwas messen konnte. Ansonsten waren solche Steuererhöhungen, also wenn wir natürlich über Autokraten sprechen, die Steuern von 30% auf 60% erhöhen, ja, das ist etwas anderes. Aber wenn wir einfach in Anführungszeichen sagen, ja, Steuern steigen wieder mal um 2%, es wird noch unangenehmer. Da sind Menschen offensichtlich recht belastbar gewesen in der Vergangenheit. Das sind ja historische Beispiele. Kalifornien hat die höchsten Einkommenssteuern in den USA. Ihr heult natürlich, wenn ihr hört, wie viel, deswegen sage ich es gar nicht. Also ich glaube, es ist immer noch unter 15%. Das hat tatsächlich zu einer signifikanten Abwanderung geführt, vor allem nach Texas, Florida, Nevada. Und ich habe einige Artikel gefunden, wo dann auch über eine Flucht berichtet wurde. Aber wenn man die reinen Zahlen sich anschaut, da waren sie extrem niedrig. Warum? Wer flieht tatsächlich? Hochmobile und einkommensstarke Gruppen. Also die Tech-Milliardäre, die Unternehmer und so weiter, die sind geflohen. Die ganzen anderen nicht. Und das muss man eben auch sagen. Diese Steuern, wenn wir jetzt nicht über die Steuern wie Abgeltungssteuer, Finanztransaktionssteuer, Haltefristen sprechen, die anderen Steuern betreffen ja weniger als 10% der Bevölkerung. Das heißt, das Handelsblatt hat ausgerechnet, die Ersparnis für, wie nennen wir sie denn, diejenigen, die weniger verdienen, also in dem mittleren Einkommensbereich, die ist so gering, dass man wirklich darüber nachdenken muss, ob das hier der große Wurf ist. Ich weiß auch gar nicht, das ist doch der Vorteil von der SPD. Wenn du so wenig Stimmen hast, hast du doch eigentlich gar keine Wähler mehr, denen du irgendwas versprochen hast. Hat dich doch eh kaum einer gewählt. Eigentlich müssten sie doch gar nichts machen jetzt, weil doch keiner mehr Mitglied ist. Also ein bisschen böse, weiß ich. Aber verdient ein Partner 3.000 Euro und der andere 5.000 Euro, dann werden bei den SPD-Plänen 402 Euro Steuern weniger fällig. Also 33,50 Euro im Monat. Bei Gutverdienern mit 9.000 und 7.000 Euro, eindeutig sind 16.000 Euro, steigt auch die Entlastung immer noch auf 512 Euro. Also was ich mich damit sagen will, für viele wäre ja, dass diese neue steuerliche Behandlung ein Vorteil. Das heißt also, dass hier Massen das Land verlassen, das ist eher unwahrscheinlich. Frankreich gab es unter Hollande wurde eine Reichensteuer von 75% für Einkommen über 1 Million eingeführt. Na hallo, das ist aber wirklich ein Sozialismus, oder? Für Einkommen über 1 Million, nicht für Vermögen über 1 Million. Das ist schon, betrifft also auch weniger als 1% der Bevölkerung. Ein paar wenige Franzosen haben das Land verlassen, tatsächlich statistisch nicht zu messen. Vielleicht deshalb eine große Diskussion gewesen, weil einer ziemlich laut das Land verlassen hat, ich glaube sogar Richtung Russland, das war Gérard Depardieu. Ich mag mir da kein Urteil erlauben, aber vielleicht gibt es ja auch Personen, auf die dann ein Land verzichten kann. Schweden ist sehr viel interessanter, Skandinavien allgemein sehr hohe Steuersätze, übrigens Dänemark einer der höchsten Steuersätze der Welt. Wenn man die Gesamtabgaben betrachtet, allerdings kommt sehr viel wieder zurück über die Unterstützung der Kommunen und so weiter. Das funktioniert auch. Die Dänen sind ein glückliches Volk. Schweden 70er, 80er Jahre. Einkommensteuern, wie so vielen Teilen Europas, aber da besonders hoch, 85%. Keine messbaren Abgänge. Was allerdings die schwedische Wirtschaft, da haben wir am Anfang dieser heutigen sehr langen Podcast-Folge drüber gesprochen, dann entlastet hat, ist, dass man sowohl die Spitzensteuersätze als auch die Unternehmenssteuersätze deutlich gesenkt hat. Auch hier eine Abwanderung von einigen wohlhabenden Einzelpersonen. Warum? Weil es die am meisten betroffen hat. Also ich kann euch sagen, wenn es passiert, das heißt also der Spitzensteuersatz oder Reichensteuersatz erhöht wird, dann ich habe ja den Vorteil, ich kann ja quasi eine öffentliche Protestnote formulieren. Das mache ich auch. Aber ich werde wegen 2% mehr, ich werde wahrscheinlich wegen Steuern das Land nicht verlassen. Soll ich mal eine eigene Folge drüber machen, was mich das Land verlassen würde? Zu einem anderen Zeitpunkt. Russland können wir uns schenken, ja. Russland hat mal, aber das ist eben auch Sozialismus, übrigens gerade erst 2022, 2023, eine Sondersteuer für wohlhabende Bürger aufgrund politischer Unsicherheiten nach Beginn des Ukraine-Krieges. Also irgendwo muss man die Kohle halt wieder reinbekommen, hat sie erhoben. Es gab dann, das können ja mal einige, die dort der Verlockung erlegen sind, berichten, es gab wohl eine recht große Auswanderungswelle wohlhabender Russen. Die wohlhabenden Russen, die allerdings ihren Wohlstand aufgrund von Unternehmen in Russland erlangt haben, bei denen soll es, wie möchte ich das formulieren, Empfehlung seitens der russischen Regierung gegeben haben, das Land nicht zu verlassen. Ja, so kann man das sagen. Aber das ist sicherlich eine Sondersituation. Soweit sind wir noch nicht. Die Folge war heute sowieso schon zu lang. Die SPD plant höhere Steuern. Das ist mein Fazit. Ein lautes Ausatmen. Wir machen weiter und hören uns am Donnerstag, und zwar mit einer Folge darüber, wie die Stimmung in den USA, wie entscheidend sie ist für den US-Aktienmarkt und wie wichtig es also ist, wie die Amerikaner die Politik von Donald Trump jetzt einschätzen, denn dieser Effekt tritt ziemlich genau mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr ein. Dazu aber, wie gesagt, mehr am Donnerstag, also am besten den Podcast abonnieren. Ach, nach 14 Minuten hört wahrscheinlich eh schon keiner mehr zu. Also den 5, die noch dran geblieben sind, vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Und das noch beim Thema Steuern. Mann, Eriksen, muss auch wirklich mal zusammenreißen. Also, hasta luego, compañeros. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmal die kleine Erinnerung zu abonnieren, zu kommentieren. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.